Bisschen schön, dass du da bist.
Ja, gerne.
Stell dich doch einmal den Zuhörenden vor und sag uns, was du heute machst.
Ich bin Kirsten Werder, hier mitten aus München. Ich komme auch aus München, bin gerade hier geradelt, dankenswerterweise. Ich bin Chief People Officer bei Unix Traffic. Unix Traffic ist eine Organisation, die ehemals eine Siemens-Einheit war im Mobility-Bereich. Und wir bieten innovative Mobilitätssysteme an. Also wenn ich es ganz platt sage, wir verkaufen Ampeln.
Ja.
Wir installieren Kreuzungen und Ampeln darf ich gar nicht sagen. Wenn das hier meine Kollegen hören und Kolleginnen, das ist Lichtsignalanlagen, sagt man im Fachterm. Wir verkaufen aber auch Verkehrsrechner, also wir machen Verkehrsmanagementsysteme, wir machen Applikationen, Software-Applikationen, zum Beispiel für Fahrradfahrer in bestimmten Städten, dass du da die Ampel auf grün schalten kannst.
Okay, das habe ich noch nie gehört.
Ja, es gibt schon richtig coole Anwendungen.
Okay.
Genau, und das ist eben deswegen auch Mobilitätssysteme, also alles ausgerichtet darauf, weniger Emissionen zu verbreiten, die Safety hochzuholen, also die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und die Erde einen besseren Planeten zu machen. Das ist in der Tat auch unser Purpose.
Ja, es ist mega. Also wir kennen es schon ein bisschen länger, da können wir später, glaube ich, nochmal drauf reingehen. Aber als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, jawohl, jetzt habe ich endlich jemanden auch schon im Netzwerk, den ich anfragen kann, weil ich stehe oft immer vor Sachen und dann denke ich mir, wer macht das eigentlich?
Ja,
dann googelt man so, ne, und dann findet man die Firmen und bei euch war es, also ich habe immer mich gefragt, wer baut eigentlich Ampeln oder wer baut eigentlich Schilder? Kann man das nachschauen? Und als ich dann gesehen habe, dass du da sozusagen hingewechselt bist und ich dann erst gesehen habe, was ihr eigentlich macht, dachte ich mir, ah, mega, das muss auf jeden Fall eine Episode werden.
Und ich meine, ich war ja vorher Beraterin, wie du weißt, da haben wir uns getroffen und ich habe auch schon viel technische Unternehmen begleiten dürfen, aber Ampeln war auch neu für mich und ich kann dir sagen, als ich zum ersten Mal damit zum Servicetechniker, weil ein großer Businessbereich bei uns ist auch dann den Service hinter den Ampeln, du musst ja sicherstellen, dass die funktionieren, das heißt, du musst sehr proaktiv auch die Ampeln warten. Gibt nichts Schlimmeres, wenn du eine große Kreuzung hast und auf einmal geht eine Ampel nicht.
Stimmt.
Deswegen muss das sichergestellt sein. Und da einmal mitzufahren war hochspannend und seitdem gucke ich auch total anders auf Ampeln. Und was man wissen muss ist, dass ich wusste das zumindest vorher nicht, die Technik der Ampel ist in diesen Controllerkästen, also diese grauen Kästen, die auf Kreuzungen stehen. Da musst du mal drauf achten, jetzt siehst du die wahrscheinlich immer.
Ja.
An jeder Kreuzung ist so ein Controllerkasten und das ist nicht, wie man vielleicht vermuten würde, alles over the air irgendwie in der Cloud, sondern das ist alles hier in Deutschland zumindest noch voll verkabelt unter der Erde. Ja, gibt Spulen in den meisten Fällen und dann gehen die alle in diesen Controllerkasten und du musst tatsächlich den aufmachen, wenn du wartest und musst mit der Technik da vor Ort, natürlich geht auch viel schon digital, aber es ist auch viel noch vor Ort gucken. Ab und zu kommt eine Maus rausgesprungen oder irgendwas anderes. Das ist gar nicht so ungefährlich und ich habe wirklich größten Respekt gehabt vor diesen Leuten. Achte mal drauf, wenn die stehen ja auch mit mir wieder auf der Kreuzung und gucken und machen und das war echt eine gute Erfahrung.
Also auf jeden Fall, jeder, der jetzt zuhört, kann auf jeden Fall dann, wenn er das nächste Mal auf der Straße ist, gucken und weiß, um was es heute sozusagen, welchen Service oder welche Produkte es heute geht. Kannst du noch ein bisschen mehr drauf eingehen? Wir sagen jetzt immer Ampeln so, das ist ja natürlich nur ein Thema. Lichtsignalanlagen gibt es wahrscheinlich viele, oder?
Ja, da gibt es viele und wir sind dankenswerterweise auch die Nummer eins, wenn es zu, wie wir sagen, installed base, also ja installierte Ampelanlagen. Und darum herum machen wir natürlich viel mehr. Wir machen auch noch Großprojekte. Wir machen alles rund um, zu welchem ich mal die englischen Begriffe sage, aber das ist a Tolling, also ja. Und aber auch große Tunnelausstattung mit irgendwelchen Kameras und Lüftungen und so weiter. Ja. Genau, also relativ breites Geschäft. Und das Spannende ist bei uns, dass es ein sehr relativ lokales Geschäft ist. Wir sind in 25 Ländern unterwegs mit 3.500 Mitarbeitern. Und die Technik ist halt doch in jedem Land ein bisschen anders. Es gibt auch bestimmte Regionen, die dann ihre eigene Technologie haben. Deswegen ist das relativ komplexes Geschäft, denkt man gar nicht. Ne? Eigentlich gar nicht so groß im Vergleich zu einer Siemens.
In der wir
vorher waren. Aber dann doch sehr kompliziert und dann noch das Großprojektgeschäft mit Tunneln und so. Super spannend. Ich liebe das wenn es komplex ist und man sich da erstmal durchsuchen muss. Ja, viel schon gelernt und ist spannend. Ich war auch auf meiner ersten Messe. Vielleicht nur als Hintergrund, ich bin da erst seit 1,5 Jahren.
Ja.
Deswegen entdecke ich das Geschäft
gerade
noch.
Sehr cool. Und wie seid ihr dann intern so aufgestellt? Also wie stellt man sich so eine Organisation vor, die genau das dann macht? Seid ihr dann so nach Business Units oder nach Produkten?
Ja, sehr gute Frage. Ja. Wir nennen das Hubs. Und Hubs ist im Wesentlichen eine regionale Aufstellung. Also zum Beispiel ein APEC-Hub, da haben wir Australien und Singapur und China und so weiter. Wir haben aber auch Deutschland, das ist fast einer unserer größten Geschäfte, deswegen ist es ein eigenes Hub. Mhm. Und das ist ein bisschen gemischt mit der Technologie, die vorherrscht. Ne? USA zum Beispiel ist ein eigener Hub, die hat auch eine eigene Art von Technologie. Mhm. So, das ist ein bisschen die Mischung Technologie und Region. Und dann haben wir noch eben dieses Großprojektgeschäft. Das ist ein eigenes Geschäft, was auch weltweit funktioniert, aber das ist relativ global.
Okay, verstehe. Es ist ja schon in Deutschland, glaube ich, sind die Lichtsysteme sehr unterschiedlich. Ich glaube, zur städteweise schon.
Genau, es ist auch jede Stadt hat so ein bisschen eine Eigenart, wobei die grundsätzliche Technologie ist dann doch wiederum ähnlich.
Okay, verstanden. 3.500 Mitarbeiter hast du schon gesagt, 25 Länder. Gibt es noch irgendwelche Kernfacts, die du nennen kannst?
Öffentlich? Ja, 800 Millionen Umsatz machen wir. Wir wachsen durchschnittlich 6% schon seit ein paar Jahren. So seit 2 Jahren haben wir 9 CEO. Ich kam kurz danach und das Geschäft läuft gut. Wir haben das gedreht. Wir haben eine neue Organisation installiert vor einem Jahr. Also sehr transformativ, würde ich sagen. Sowohl intern wie auch extern. Also die Technologie hier shift merken wir natürlich schon in Richtung Digitalisierung, mehr Software und jetzt AI. Das ist noch so ein bisschen am Horizont. Da ist man vor allem in Deutschland noch ein bisschen vorsichtiger. In anderen Ländern schon ein bisschen weiter, sagen das auch einzusetzen, haben wir natürlich auch im Produkt. Macht ja Sinn, ne? Dass du eine smarte Ampel hast, die auch lernt. Wann muss sie die Ampelschaltung ein bisschen länger, ein bisschen kürzer machen? Aber nicht nur diese eine Ampel, sondern natürlich eine ganze Kreuzungsfolge. Ja. Weil wie du weißt, ne, wenn man dann an einer Ampel durchfährt und an der nächsten steht, dann hilft das irgendwie auch nicht. Genau, also relativ kompliziert auch, aber da gibt es natürlich Systeme und Technik, die das abbildet.
Das ist meine nächste Frage gewesen, was sind denn da so die Trends? Und du hast schon gesagt, als Fahrradfahrer, wenn man irgendwo auf dem Dorf ist, kann man die Ampel umschalten.
Ja, das ist ein Use Case, wie wir sagen, den wir in Magdeburg installiert haben, in der Tat, wo man einfach Fahrrad als Mobilitätskonzept stützen will. Mhm. Da gibt es so ein System. Ja.
Abgefahren, ja.
Ja, und es gibt es natürlich auch ne, für Krankenwägen und Polizei und so weiter. Die haben ja auch Möglichkeit, mit den Signalanlagen zu kommunizieren. Dafür haben die Devices in ihren Autos, die sie dann betätigen können. Sowas machen wir auch, genau.
Wow, also
V2X heißt das so schön.
Wie heißt es?
Vehicle to X, also die Kommunikation. Ja, und wenn man mal Richtung autonomes Fahren denkt, dann wird das ja alles noch viel mehr, weil dann kommunizierst du ja auch mit den anderen Fahrzeugen, aber auch teilweise mit den Gegebenheiten auf der Straße.
Ja, das ist vielleicht eine blöde Frage, aber wenn es wirklich in Richtung...
Keine blöden Fragen.
Gut, perfekt. wenn man jetzt in Richtung autonomes Fahren denkt, braucht man das dann noch?
Das ist eine sehr gute Frage. Da streiten sich die Geister. Ja. Wir werden sehen, was sich da durchsetzt. Wissen wir es nicht. Irgendeine Art von Mechanismus brauchst du auf jeden Fall, um den Verkehr zu managen. Wenn das irgendwann mal voll autonom ist, kann man fragen, braucht es da noch Ampeln? Aber das ist noch einen guten Weg zu gehen. Ja.
Wahrscheinlich ist, also ich habe mir dann im zweiten Moment, wo ich hierher gefahren bin, überlegt, wahrscheinlich brauchst du nicht unbedingt mehr Licht. Aber es braucht ja irgendeine andere Art, wie miteinander gesprochen wird.
Genau, es braucht einen Mechanismus, um den Verkehr zu regeln. Wenn das von Auto zu Auto geht, dann ist das natürlich ein anderer Mechanismus, als wie im Moment, wo es noch über extern geht. Genau. So, das ist ein bisschen die Frage, wie sich das entwickelt.
Ah, sehr cool. Wie bist du da hingekommen? Also erzähl mal die ganze Geschichte und fang da an, wo man anfangen muss.
Hey, ich bin Psychologin, ich habe Psychologie studiert, das sage ich dazu, weil das doch ein bisschen vielleicht jetzt im Personalbereich nicht, aber in der Beratung damals war es ungewöhnlich. Und mein Mindset war schon immer, ich will so viel verschiedene Dinge wie möglich irgendwie kennenlernen. Das hat mir auch geholfen im Leben. Deswegen habe ich im Studium schon ganz viel verschiedene Dinge gemacht und alles, was ich gemacht habe, ich wollte nämlich eigentlich Werbepsychologie machen. Ich fand das super spannend, wie man Leute beeinflussen kann, damit sie was kaufen. Warum auch immer, fand ich damals spannend. Als Kind der 80er Jahre, wo die Marken irgendwie wichtig waren. Fand ich aber dann langweilig. Ich habe bei der GfK ein Praktikum gemacht, das war nicht meins. Und so bin ich dann irgendwie auf der Zufall in die Beratung gekommen. Ich habe erst während dem Studium psychologische Beratung gemacht und dann war das mir auch ein bisschen langweilig, weil so schmal. Und dann hat irgendjemand gesagt, McKinsey wäre eine gute Beratung. Und dann habe ich gedacht, naja, dann gucke ich mir die an. Es war wirklich ein bisschen Zufall. Ich hatte wenig Umfeld. Business-Umfeld, genau.
Ja.
Das, und dann habe ich mich da beworben und habe ein Praktikum gemacht und das fand ich mega spannend. Mhm. Da haben wir damals die evangelische Kirche in München beraten.
Echt? Ja,
es war ein Pro Bono, also wir mussten nichts zahlen. Ja, weil die natürlich, die Mitglieder hier sehr variieren. Viele junge Leute, die dann auch wieder gehen und die Frage war, wie können wir die Mitgliedschaft halten? Also super spannend.
Ja, interessant.
Da durfte ich viel machen, habe viel gelernt und das war dann für mich und mit tollen Leuten gearbeitet. Und so bin ich in die Unternehmensberatung gerutscht, was aber auch mein Wunsch nach, ich möchte möglichst viele verschiedene Dinge sehen und das habe ich da ganz viel gemacht. Dass ich dann 24 Jahre bei McKinsey bleibe,
ja.
Das hätte ich nie gedacht. Ich habe allerdings auch ein paar Breaks gemacht. Ich habe nämlich damals dann promoviert. Das war so ein Programm bei McKinsey. Mhm. 1,5 Jahre lang und habe 3 Kinder nebenbei bekommen. Und da bin ich auch jeweils raus und wieder zurückgegangen. Habe währenddessen meinen Karrierepfad auch einmal gewechselt. Da war viel Flexibilität, weil ich eben Part-Time arbeiten wollte. Ich wollte mich um die Kinder kümmern und so ein bisschen aus dem McKinsey hatte ein sehr strenges Up or Out. Also entweder steigt man in der Karriere auf und ich habe Kinder bekommen, da war ich einen Schritt vor Partner.
Ja.
Schafft und das, ja, und ich wollte den Stress da reduzieren und dann nach dem dritten und letzten Kind
ich
wieder zurück und bin dann Partnerin geworden. Das war auch nochmal spannend und so waren die 24 Jahre um und ich wollte eigentlich aber immer auch nochmal operativ tatsächlich mit anpacken. Und am Ende, auch bei McKinsey, habe ich viel Automobil-Klienten beraten. Super spannend, weil ja auch wahnsinnig viel passiert in der Industrie, aber auch schwierig, weil einfach so große Entscheidungen anstanden und das sehr schwierig war für die Vorstandsteams. Und als McKinsey arbeitest du ja meistens im Vorstandsteam. Ich habe sehr, sehr viel rund um Organisationen und People-Fragen gemacht und Leadership. Ich habe am Ende auch die Organisations- und People-Practice in Europa für Industrials geleitet. Es war schwierig zu entscheiden für die Herren und Damen. Und als Berater ist das ja schrecklich, weil du kannst ja nichts machen. Du kannst immer noch mehr Analysen und mehr Diskussionen anregen, aber du kannst nicht entscheiden und du machst es dann auch nicht. Und das hat mich dann so genervt, am Ende gesagt habe, ich muss jetzt raus, ich will entscheiden und ich will umsetzen. Ja. Und das war in der Tat meine Entscheidung. Und dann habe wirklich per Zufall von einem Ex-Kollegen von eurer Konkurrenz, der hatte das Profil auf dem Tisch, der kannte mich und der hat gesagt, ey, hier, das passt total gut zu dir. Die suchten jemanden mit strategischer Erfahrung, mit Transformationserfahrung. Wir haben die Organisation ja restrukturiert. Im HR-Bereich, alles, was bei Siemens war, hat man damals ziemlich klar abgetrennt und dann muss man die Prozesse und die Systeme und alles bauen wir gerade wieder auf. Das dauert auch ein bisschen, ja, im laufenden System mit 3.500 Leuten und 25 Ländern und so bin ich damit reingekommen.
Schlecht.
Und ich finde es mega, mega. Mhm. Ich bin so froh, dass ich den Wechsel gemacht habe. Ich bereue es nicht, dass ich so lange bei McKinsey war. Ich weiß, warum ich das gemacht habe. Es war einfach total spannend und tolle Leute. Aber ich finde es toll, wirklich. Mhm. Ich liebe das, dass ich hier entscheiden kann. Ich habe relativ viel Freiraum, was ich auch da im People-Bereich mache. Mhm. Ich habe das Thema Sustainability und Marketing auch noch. Und es ist einfach spannend, es gibt viel zu tun. Ich habe tolle Kollegen, ich darf mitentscheiden, in meinem Bereich darf ich entscheiden.
Ja.
Bin aber auch sehr eng mit dem Team rund um CEO und CFO. Und das finde ich auch gut, dass die People-Themen einen Sitz haben da und eine Stimme haben, auch bei den kritischen Business-Entscheidungen, die eben People-relevant sind, ja, in den allermeisten Fällen. Und das macht mir Spaß und ich darf umsetzen. Also ich hatte einen Heidenspaß. Wir haben ein neues Performance Management und Development System implementiert. Das gab es vorher nicht. Und einfach das System mitzutesten und zu entscheiden, nein, wir machen es nochmal einfacher und das nehmen wir auch noch raus und das ist ein bisschen mein Prinzip, so einfach wie möglich. Mhm. Das hat Spaß gemacht. Ja. Also okay. Ich bin noch, du siehst, ich bin im Honeymoon.
Ja.
Typischerweise endet der ein bisschen früher.
Mhm.
Das ist aus meiner Erfahrung, aber ich bin immer noch drin.
Voll gut. Ja, mega schön. Also ich finde es ja immer interessant, wenn man auch von so einer ganz anderen Ausbildung herauskommt, ne, und dann macht man, ich meine, dass man dann in Beratung mit jeder Ausbildung reingehen kann, das wissen die Leute, glaube ich, schon heutzutage. Aber wie war das für dich als Psychologin dann gar nicht Psychologin zu sein dann eigentlich, oder?
Ja, das ist die Frage. Also,
oder warst du dann doch Psychologin?
Also in der Beratung erstmal habe ich relativ schnell, also wie du, mein Prinzip war ja ganz viele Sachen kennenlernen. Ich habe, glaube ich, in den ersten ja, über alle Industrien hinweg gearbeitet und alle Themen. Aber spannenderweise habe ich in jedem Projekt irgendwie geschafft, mir dann doch die People-relevanten, sei es Change Management, Organisationsveränderungen, Prozessoptimierung. Also irgendwie habe ich es immer geschafft, diese Themen dann auch noch zusätzlich mit zu besetzen und mich darauf zu setzen. Und deswegen hat sich nach einer Weile schon klar rauskristallisiert, dass mir das am meisten Spaß macht. Deswegen viel, ich glaube, in über 150 Organisationen Organisationsveränderungsprojekte gemacht oder in der People-Funktion Leadership-Projekte. Und das war einfach das, was mir Spaß gemacht hat. Auch wenn ich ab und zu den Hinweis bekommen habe, ah, Kirsten, wenn du Karriere machen willst hier bei McKinsey, dann lieber Transformation oder Einkauf. Einkauf ist super. Das ist konkret. Ja, da sieht man auch die Kosteneinsparung und den Hebel und den Impact. Und dann habe ich ganz brav am Anfang Einkauf gemacht und irgendwie 2 Monaten habe ich gesagt, nee, es macht mir wirklich gar keinen Spaß. Ich brenne einfach für die People-Themen. Ja. Und so würde ich schon sagen, dass da Psychologie eine Riesenrolle spielt, weil du natürlich immer, ja, mit den Menschen zu tun hast, Stakeholder-Management und so weiter. Okay. Ja, aber es ist schon spannend und das war schon schön bei McKinsey, weil du ja diese verschiedenen Fakultäten hast und auf einem Team zu sein, wo jeder ein bisschen anders guckt, weißt du? Und mein Kollege hat hier, wo ist Umsatz, Profit, Marge und so weiter und ich immer sage, wo sind die Leute, wie kriegen wir die mitgenommen, ja, wer ist da noch? Und genau die Kombi ist dann irgendwie richtig hilfreich.
Okay. Was hat dich so karrieretechnisch immer motiviert und angetrieben? Also hattest du da irgendwie Ziele oder wie war das so für dich?
Also ich bin gestartet mit dem Ziel, ich möchte in meinem Leben möglichst viele verschiedene Dinge erleben. Mhm. Und auch durch die Zeit bei McKinsey ist sehr impactorientiert. Also das ist das Kernmantra. Jeder, der da reingeht, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, du hast ja auch mal da gearbeitet. Es ist halt, es geht darum, Impact zu haben, egal wie, ja, sei es jetzt Dollar und Euro oder auch für die Menschen und für eine bessere Organisation. Und das hat mich schon sehr geprägt. Deswegen dieses, was immer ich tue, ich möchte das Gefühl haben, dass ich einen positiven Impact habe. Und das treibt mich nach wie vor. Und deswegen war für mich auch wichtig, dass ich nach McKinsey in eine Position komme, wo ich mitentscheiden kann, deswegen auch C-Level, und die Dinge mit umsetzen kann, einfach um tatsächlich diesen Impact, den ich bei McKinsey hoffentlich auch hatte, aber ich konnte halt nicht direkt eingreifen, auch tatsächlich zu haben.
Wann hast du für dich dann entschieden, dass C-Level eigentlich der nächste coole Schritt wäre? Hattest du das immer so im Hinterkopf und sagen, ja, könnte man irgendwann mal machen? Oder war das wirklich dann so, ja, vor 2 Jahren irgendwie zufällig?
Das war tatsächlich in dem Zuge, wo ich irgendwann gesagt habe, ich möchte jetzt den nächsten Schritt gehen. Ich mag nicht mehr vorschlagen und es wird nichts entschieden, so spannend es ist. Ich möchte mitentscheiden und das war eigentlich der Schritt. Und das war auch so ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt natürlich zu einem Großkonzern gegangen wäre. Erstens, es ist schon so, dass viele Dinge ein bisschen länger brauchen und dass du da in so einem riesen Konstrukt drin bist. Ja. Und ich fand, ich habe auch viel für den Mittelstand gearbeitet während meiner Zeit und das fand ich echt immer ein bisschen schöner, weil man einfach direkt da sieht, dass was passiert. Gerade family-owned habe ich viel gemacht. Auch da, ne, da weißt du, wenn die dahinter stehen, dann passiert da einfach direkt was. Das fand ich total angenehm und deswegen war meine Entscheidung, ja, C-Level in einem, ist ja schon ein großes Unternehmen. Ich darf immer nicht sagen, dass es ein kleines Unternehmen ist. 3.500 Leute ist,
ja, ist schon
ein großes Unternehmen. Ja, ja. Großer Mittelstand. So. Aber da, wo ich direkt einen Impact auch sehen kann. Ja, das war die Entscheidung und so kam eigentlich die C-Level-Entscheidung. Ja. War jetzt nicht so sehr eine Ego-Frage, weil ich das C auf meiner Karte haben wollte.
Ja, verstehe ich, ja. Nee, ich glaube, das ist eine gute Größenordnung. Wir haben hier auch hauptsächlich Leute da, die so in diesem Bereich sind und man ist auf der einen Seite noch schnell genug, weil man ganz gut von oben nach unten auch durch Informationen durchmanagen kann und natürlich auch Leute bewegen kann. Auf der anderen Seite ist man noch nicht mehr klein genug, dass man jetzt einem links und rechts irgendwie halt Ressourcen fehlen. Ne? Das ist schon eine gute Größe. Wenn du auf die Karriere jetzt bis hierher guckst, was würdest du sagen, wäre so ein Tipp, den du weitergeben würdest oder halt dir nochmal geben würdest irgendwie vor ein paar Jahren oder vielen Jahren?
Ja, also vielleicht der erste Tipp in der Tat, es gibt halt echt viele Wege. Deswegen, auch wenn ich jetzt einen Tipp gebe, ne, das ist sehr individuell. Und ich glaube jetzt im Nachhinein und auch währenddessen auf meine Karriere blickend, ich habe da schon sehr meinen Weg gewählt. Auch wenn ich, innerhalb McKinsey gab es halt eine sehr vorgeschriebene Karriere eigentlich. Das war schon, ich habe da einen eigenen Weg gewählt. Mir war auch immer wichtig, dass ich das mache, wofür ich Passion habe. Und das hat für mich gut funktioniert. So, das ist ein bisschen vielleicht der erste Tipp. Ja? Das hilft jetzt nicht, aber jeder muss das. Und da ist das zweite Learning oder Tipp, sich gut zu vernetzen, mit vielen Leuten zu sprechen. Ich habe vor ein paar Tagen so eine mit jüngeren Kollegen eine Art Karrieregespräch gehabt. dieses sich Mentoren suchen. Ich hatte das halt nicht, ne? Ich war da in dem Umfeld, wo es keine Business-Leute gab. Deswegen hätte es total geholfen, wenn man früher schon so ein bisschen sich die Welt eröffnet. Und ich glaube, da gibt es ja jetzt viele Chancen, sich zu vernetzen. Also das ist der andere. Und auch jetzt immer noch, ne, wenn ich ein Projekt starte, ein strategisches Projekt, was weiß ich, Leadership Development oder was auch immer, ich weiß genau 5 Leute sofort, mit denen ich mich einmal kurz vernetze und frage, wie macht ihr das? Was ist deine Erfahrung? Super wichtig, ja. Dieses Vernetzen ist, glaube ich, auf der Ebene auch eh gang und gäbe. Ja, und dann, ich habe eine Weile gebraucht, würde ich sagen, am Anfang meiner Karriere, weil ich so ein bisschen auch beeindruckt war, ob ich da richtig bin als Psychologin bei McKinsey. Und habe, glaube ich, am Anfang, weißt du, so ein, ich weiß nicht mehr, die alten Bilder, so einen großen grauen Anzug auch angezogen, so ganz weit, ja, nicht auffallen, so ein bisschen grau. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich so einfach, ich bin einfach ich. Hm. So, ich weiß um meine Stärken und Schwächen. Hm. Und das ist so viel, da geht so viel Energieverlust, ja, weg.
Mhm. Wenn man so wenn man auf Arbeit jemand anders ist, meinst du?
Ja, wenn man versucht, jemand anders zu sein oder sich so, genau, also wenn man weißt, einfach man selber ist und, und seine Stärken und Schwächen weiß und die dann auch so einsetzt und akzeptiert, dann hat man es viel einfacher, ja? Und man hat auch, ja, es ist auch authentischer, so bin ich. Und da bin ich mittlerweile total okay. Ich weiß, dass man manchmal einfach die Zeit braucht. Das ist eigentlich, glaube ich, auch ein bisschen Frauen-Männer-Thema. Mhm. Viele Frauen, mit denen ich spreche, auch Jüngere, die haben auch so ein bisschen die Tendenz, so eine Rolle auszufüllen. Ja. Jetzt bin ich aber CX irgendwas oder eben Berater, was weiß ich. Und da muss ich so und so sein. Aber auch die Augen aufmachen und mal probieren, wie sich es anfühlt, wenn man einfach man selber ist.
Ja, das ist
richtig, ein Riesenunterschied.
Das ist super interessant. Ich hatte kürzlich erst so ein Gespräch mit Freunden, wo wir uns darüber unterhalten haben, dass wir gesagt haben, so, man ist jetzt irgendwie so 10 Jahre im Beruf und eigentlich ist man jetzt erst selbstbewusst genug, so auch man einfach der gleiche Mensch zu sein, wie man zu Hause ist, auch auf der Arbeit. Was da auch für eine, was das, wie anstrengend das eigentlich ist. Und ich finde, man merkt es auch manchmal so, wenn man bei Leuten, wenn man die mit denen unterwegs ist, man kennt die Privaten, die kriegen eine Arbeit von der Anruf, einen Anruf von der Arbeit und das ist dann so ein ganz anderer Mensch plötzlich. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, und klar muss man auch manchmal, um was zu erreichen, eine bestimmte Haltung einnehmen. Aber trotzdem ist man ja man selber und ich finde das total erleichternd. Und das muss ich auch sagen, ist bei Unix irgendwie total schön. Das finde ich sehr speziell, dass man da so sein darf, wie man halt ist. Mhm. Ja. So, okay. Und das ist sehr unterstützend auch von den Kollegen. Ja.
Okay. Wie ist die Chief People Officer Rolle dort gebaut? Also du hast ja schon gesagt, du hast auch dort Performance Development, Sustainability Marketing. Erzähl mal so ein bisschen.
Genau. Die Rolle. Also ich habe, das sind verschiedene Bereiche, aber die People Rolle, das ist eine globale Rolle. Mhm. Weil wir eben sehr dezentral auch im Geschäft sind, haben wir auch dezentral dann die People Partner, wie sie nennen, die Länder betreuen oder die Regionen betreuen, unterschiedlich. Und die reporten an mich, aber arbeiten ehrlicherweise 95% lokal operativ an den Themen.
Okay.
So sind wir aufgesetzt und dann habe ich einen kleinen Zentralbereich, mit dem ich versuche, die Dinge umzusetzen. Aber was ich von Anfang an gemacht habe, und das ist auch gerade jetzt und gerade in so einem Transformationsumfeld, glaube ich, super wichtig, super fokussiert. Also, weil wir hätten so viel machen können.
Ja.
Und dieses Thema Fokus, ich habe von Anfang an dann 5 bis 6 strategische Initiativen aufgerufen, habe die gemeinsam mit meinem Team auch entwickelt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das am Anfang auch ein bisschen irritiert hat. Natürlich schon, ich bin natürlich in einer Organisation, die vorher sehr groß war, Siemens, und eher vielleicht hierarchisch. Die, glaube ich, haben mich angeguckt, so, was ist jetzt der Plan? Natürlich habe ich auch schon Prioritäten im Kopf gehabt, aber wir haben das in der Tat gemeinsam entwickelt und das passte auch gut zusammen, was deren Blick war, weil ich brauche ja die Hilfe. Ich habe ja nicht eine riesen Truppe jetzt global und die müssen es auch umsetzen. So. Aber das war völlig klar, das sind jetzt die 5 Stoßrichtungen. Alle 2 Wochen sind wir zusammen und checken, wo stehen wir. Jeder ist involviert, jeder hat irgendwie eine Projektleitung in diesen Projekten. Und das funktioniert gut. Es geht natürlich nicht so schnell wie damals bei McKinsey, wenn du irgendwie noch ein McKinsey-Projektteam hast, was Vollgas da drauf sitzt. Aber dafür ist es halt nah an der Realität und wird auch dann einfacher implementiert. Und das damit fahre ich gut. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil so viel gerade passiert, intern wie auch extern, dass diesen Fokus braucht und diese Klarheit. Das ist für mich echt gerade das Allerwichtigste.
Okay, verstanden. Das finde ich schon mal sehr gut. Da hilft dir natürlich der Background schon sehr, ne? Gerade so mit den ganzen Change-Themen,
ja,
wie man Projekte aufsetzt.
Das ist ja auch wieder spannend, ne? Als ich dann da angefangen habe in der Chief People Officer-Rolle, ehrlicherweise operativ, habe ich natürlich keine Erfahrung. Ich habe noch keine Verträge wirklich zu Ende gemacht und mit dem Betriebsrat verhandelt. Und ja, das sind alles Themen, die ich natürlich kannte, aber nicht selber gemacht hatte. So, deswegen dachte ich so, dann habe ich ja tolle Kollegen, die mir da helfen. Aber was ich mitbringe, dieses Strategische und dieses Ende-zu-Ende-Projekte durchführen und so, das habe ich wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt, aber das hilft schon sehr.
Ja, okay, verstanden. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand auch zuhört, der ist auch im People Officer oder HR Officer, was könnte man da mitnehmen für Change-Projekte? Also du hast schon gesagt, Fokus und Ende-zu-Ende-Denken, aber wie gehst du so vor, wenn du so ein Change-Projekt neu aufsetzt?
Ja, das ist ja das, was ich sozusagen 20 Jahre lang gemacht habe. Das ich kann ja mal ganz konkret beschreiben. Wir haben ja Ende letzten Jahres dann dieses neue Performance- und Development-Prozess. Also die Frage, wie setzt man Erwartungen mit den Mitarbeitern? Auch hier wieder total wichtig, weil es einen Fokus gibt. Für die Mitarbeiter, also klare Ziele setzen am Ende, ich nenne es klare Erwartungen formulieren. Und dann, wie stellt man sicher, dass es auch verfolgt wird, dass man es auch mal ändern kann, deswegen das System ist sehr flexibel. So, die Art, wie wir das System aufgesetzt haben, ist schon quasi Change Management, weil erstens habe ich alle im HR-Bereich eingebunden, im People-Bereich global. Und zweitens hatten wir zum Beispiel so ein Sounding Board. Also wir hatten Business-Leute, die haben wir dann alle 4 Wochen zusammengerufen und haben denen vorgestellt, was wir vorhaben und haben Input eingeholt. Das war schon mal irgendwie total hilfreich, damit wir nicht irgendwelche Luftschlösser bauen als HR. So, das ist ein Aspekt. Und dann haben wir natürlich auf dem Weg weiter dann auch noch die Führungsriege generell mit eingebunden. Also dieses Abholen, Einbinden. So, das war das eine, schon während man überhaupt den Prozess entwickelt und immer wieder Realitätschecks machen. Und das andere war dann natürlich Training. Ja, wir haben dann im Zuge dessen unser erstes globales Leadership-Training initiiert, erstes als Unix. Bei Siemens gab es das natürlich. Und das haben wir genau zu dem Thema gemacht. Also nicht jetzt nur das System, sondern wie setze ich Erwartungen, wie führe ich ein gutes Feedback-Gespräch, wie delegiere ich eigentlich und so weiter. Also so Basics. So. Und das Gute daran war, das haben wir global gemacht. Das heißt, auch alle Führungskräfte sagen die gleiche Sprache einüben und sprechen lassen. Und das war jetzt nur ein Anschluss, da muss man natürlich weiter dranbleiben. Aber so das Begleitend, ja, dieses Training, dann ganz viel kommuniziert, ist ja auch sehr wichtig. Role Modeling, dass wir sicherstellen, dass ein paar der Kernleute in der Tat das auch vorleben, wie wir das machen. Ja, das sind eigentlich so die Kernelemente und natürlich das System und der Prozess. Aber ehrlicherweise, das lebt davon, dass wir gute Gespräche haben zwischen Mitarbeitern und Führungskräften. Sonst kannst du eigentlich den Prozess auch knicken. Ja, und deswegen ist das eigentlich für uns immer noch das wichtigste Thema.
Okay. Was würdest du sagen, ist so die unterschätzteste Maßnahme bei so einem Change-Projekt oder was die Leute irgendwie immer vergessen oder sagen, brauchen wir nicht?
Ich glaube, was man zu wenig proaktiv managt, und ich habe jetzt natürlich gleich mein McKinsey-Framework mit 4 Hebeln und so weiter, aber das erspare ich uns hier. Aber was man zu wenig managt in diesen Hebeln, die man ziehen muss, aus meiner Erfahrung, um was zu bewegen, ist in der Tat dieses Thema Role Modeling.
Ah, ja.
Und ich erkläre das immer, da kann man es nämlich am einfachsten erklären. Wenn ich möchte, dass meine Kinder Spinat essen und meine Kinder essen nicht gerne Spinat, dann kann ich mir alles Mögliche überlegen, damit die das tun. Wenn ich nicht mit denen, so dass sie sehen, gemeinsam Spinat esse, dann kann ich es knicken. So. Mhm. Und das ist natürlich jetzt ein vereinfachtes Beispiel, aber und das kann man natürlich auch gezielt einsetzen. Ja? Nicht nur zufällig, sondern sich gezielt überlegen, wen brauche ich hier und wer muss es jetzt wirklich mitmachen, damit auch die anderen das machen.
Das ist interessant, ja. Und dann identifiziert man quasi so im Unternehmen die Role Models und spricht die dann an und sagt, hey, wir wollen das, weiß ich nicht, da jetzt performance-mäßig irgendwie immer eine, ich weiß nicht, was dann die Themen sind,
ja,
die man da machen muss.
Ja, vielleicht ein ganz konkretes Thema gerade ist natürlich KI.
Ah, okay, genau.
Ja, ich leite gemeinsam mit meinem CTO hier die Transformation Richtung KI.
Ja.
Und da haben wir auch überlegt, wer sind denn die Leute? Und dann ist es mal, um anzufangen, einfach nur, dass die mal vorstellen, was sie eigentlich machen. Das ist gerade bei KI, finde ich, am wirkungsvollsten. Einfach mal ganz praktisch sehen, was machen die denn? Und wir haben halt ein paar, die da schon sehr vorangeschritten sind und ganz viel ausprobieren. Und das alleine hilft schon, ja, wenn die einfach mal erzählen. So, das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Das ist ja dann Rollenmodell plus Lernen sogar gleichzeitig.
Okay, cool. Sag doch trotzdem noch zur Vollständigkeit halber, weil ich frag's mich, was wären die vier Hebel?
Das hat ja gut funktioniert. Siehst du, jetzt fragst du mich. Das war Change Management. Ja, es gibt vier Hebel. Das erste ist, die Leute müssen vor allem erstmal verstehen, ja, warum sie sich bewegen müssen. Also meine Kinder müssen verstehen, warum sie Spinat essen sollen. Das ist bei Kindern gar nicht so relevant wie bei Erwachsenen, ehrlicherweise.
Ja.
Aber es muss einen guten Grund geben. Das zweite ist, ich muss die Prozesse, Strukturen, Systeme bereitstellen, damit die Leute das machen können. Also wenn ich sage, ihr sollt jetzt jedes Jahr ein ordentliches Feedbackgespräch haben, aber es gibt keinerlei Format, so war das, bevor ich kam, ja, sondern jeder macht oder macht auch nicht, dann passiert das halt nicht so häufig. Ja? So, also da braucht es ein Format, ein System. Das dritte ist Capabilities, also die Fähigkeit, das auch tun zu können. Deswegen war uns so wichtig, dass wir parallel mit allen Führungskräften in der Tat auch zu dem Thema arbeiten. Und dann das vierte ist Role Modeling. Also ich muss auch sehen, dass die anderen das machen. Und dann, und das kann über Führungskräfte sein, das kann aber auch gezielt. Wir haben zum Beispiel Werte implementiert, auch neu jetzt letztes Jahr. Und da haben wir Value Champions in jeder Region. Das sind für uns so ein bisschen auch von unten sozusagen hoch engagierte Mitarbeiter, die für diese Werte sich einsetzen. Ja, die rufen wir alle vier Wochen zusammen, mit denen reden wir, oder jetzt mittlerweile alle drei Monate, tauschen uns aus, geben Informationen und so weiter. Mhm.
Gut, mega, danke dir erstmal. Also wie managst du dich denn selbst oder hast du selber so eigene Routinen und Best Practices für dich, um halt irgendwie so auf Kurs zu bleiben?
Ja, also Kern ist, wenn ich jetzt mal nur den People-Bereich rausnehme, in der Tat sind diese Initiativen. Also super klarer Fokus auf diese Initiativen. Und ganz selbst, ich habe also, ich habe, glaube ich, 10 Jahre lang jeden, den ich getroffen habe, gefragt, wie er sich managt mit To-Do-Listen und so. Ich habe niemanden gefunden, der ein perfektes System hat, ehrlicherweise.
Ja.
Mein perfektes System ist ein digitales Notizbuch.
Ja.
Und da habe ich, sagen wir mal, für die 3-Monats-Prioritäten, dann habe ich eine lange To-Do-Liste daraus und dann habe ich für jeden Tag meine Fokusthemen. Und da kann ich dann schon immer mich abgleichen, habe ich jetzt wirklich an meinen wichtigsten Prioritäten gerade gearbeitet oder nicht. Und das funktioniert für mich gut.
Ja. Ja.
Und da kann man einfach ausradieren, ohne dass du Papier verbrauchst. Ich habe nämlich vorher so viel Papier verbraucht.
Ja, ich schaue nämlich schon so ganz neidisch, weil ich, ich verbrauche hier Papier.
Ja, das ist wirklich toll. Das ist nicht connected zum Internet. Das ist keine Distraction.
Okay.
Und du kannst ja 1000 Seiten aufmachen. Du kannst auch verschiedenste Notizbücher aufmachen, wenn du möchtest.
Cool.
Und immer wieder löschen oder kannst es taggen. Das heißt, du findest es leicht. Mm. Da findet man ja auch nie was.
Ja, ja, total. Das ist, vor allem, manchmal schmeißt man es dann doch weg.
Ich sage jetzt nicht, was es ist. Wir können Werbung machen, aber das ist...
Ja, schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Ich habe mir
sehr
das,
hilfreich.
Ich schreibe es auch mal auf. Okay, das heißt, da machst du sozusagen deine ganzen To-Dos und schreibst alles nieder. Und
immer von den 3 Monats auf die lange To-Do-Liste und dann wirklich jeden Tag nochmal und dann hilft mir das gegen zu checken, dass ich noch im Fokus bin. Ja.
Also schon so Checklisten-Typ auch, ne?
Durchstreichen ist ganz wichtig. Auch wenn man eigentlich schon was erledigt hat, nochmal aufschreiben, nimmt man es
durch. Ja, genau.
Weil ich die Zeit habe.
Das ist aber so, was ist denn das für eine Psychologie da eigentlich dahinter? Weißt du das?
Gute Frage. Also es gibt in der Tat einen Effekt, das heißt der Zeigarnik-Effekt. Das ist ein Effekt, den hat man gemessen in der Psychologie. Solange du was nicht erledigt hast, ist es im Kopf, das hat man bei Leuten, die servieren, bemerkt, dass die komplett wissen, was an dem Tisch war, auch wenn sie abkassieren. Und sobald die abkassiert haben, vergessen die es. So ein bisschen ist vielleicht der Effekt, sobald ich es, weißt du, dann durchstreiche, weiß mein Gehirn, Tab ist zu und ich habe so viele Tabs offen. Ja. Zum Glück kann keiner in meinen Kopf schauen.
Ja.
Deswegen, je mehr man da schließen kann, desto besser. Wahrscheinlich ist es.
Cool. Mega. Was würdest du machen, wenn du ab morgen nicht mehr CPO wärst und alles vorbei und du könntest irgendwas ganz anderes machen?
Also ein bisschen so privat und beruflich, ne? Ich habe ja 3 Kinder. Kleinste 10, größte 17. Natürlich genieße ich sehr, mit denen Zeit zu verbringen. Das würde ich dann entspannter und mehr machen. Auf der anderen Seite, ich hatte ja zwischen meinen 2 Jobs explizit mal 6 Monate Pause, um einfach mal gar nichts zu machen. Und ich muss schon sagen, so nach 4 Monaten, da habe ich dann angefangen, so Elternabende zu moderieren und so. Ja, es war schlimm.
Ja.
Es war schlimm. Zum Glück hat es keiner sonst
gesehen. Kann ich hier arbeiten, so ungefähr so.
Die haben mich alle etwas irritiert angeschaut. Nein, das ist einfach, weil ich glaube, weißt du, dieses Impact haben, dass ich was mache, was irgendwie dann, und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann meine armen Kinder, die hätten dann irgendwie, die wären mein Impact dann Area gewesen, das will kein Mensch. Nee, also ich bin jemand schon, der das Gefühl hat, ich muss irgendwas bewirken. Deswegen habe ich auch schon ausgerufen. Ich würde, glaube ich, immer auch nebenbei was arbeiten, sei es, dass es Coaching ist, sei es nochmal was aufzubauen mit jemandem in dem Bereich. Aber ja, und okay, das ist für mich auch im Moment noch, ich bin ja echt noch richtig happy in dem, was ich mache, und es gibt so viel zu tun. Und deswegen ist noch nicht in Sicht.
Okay, ich habe gerade so das Bild mit den Flipcharts, so wie mit Workshops früher beim Elternabend. Dann
ja, ganz zu Hause haben wir eine Tafel, das kann man dann wegwischen, wo in der Tat, wenn es wichtig wird, dann wird an der Tafel geworkshoppt.
Nicht schlecht. Ja. Du, das hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank für die offenen Insights von dir und dass du mitgemacht hast.
Vielen Dank, dass du mich hier hattest. Hat mir auch Spaß gemacht.
Wunderbar. Wer noch dabei ist, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr uns Feedback gebt. Wir finden alles zu Kirsten und natürlich auch zu unseren Companies unten in den Shownotes. Das heißt, ihr könnt jetzt abspringen und auf die Webseiten gehen oder uns via LinkedIn oder Mail kontaktieren, falls ihr Feedback habt. Da freue ich mich natürlich über Kritik auch immer. Und wenn ihr den Podcast gut findet, bitte abonniert ihn. Schickt diese Episode jemanden, der oder die sie auch hören sollte. Und wenn ihr gerade interimistische oder permanente Besetzungen bei euch im Unternehmen habt oder seht, dann kommt gerne einmal auf mich zu. Manchmal hilft ein Gespräch und manchmal hilft natürlich dann auch der Service. Bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Gespräch mit dir.
Danke dir.